Das Stück ist ja eingebunden in eine große Serie und hat selbstverständlich, wie bei Ihnen so häufig, deshalb selbstverständlich einen sehr speziellen Untertitel, der sich womöglich auf das Material bezieht, aus dem Sie schöpfen.
Ja, die Monadologie-Serie, die jetzt über 20 Stücke umfasst, ist ein groß angelegtes Konzept der Partiturüberarbeitung, Überschreibung, Partiturzerstörung. Es hat sich eigentlich aus der Differenzwiederholungsserie heraus entwickelt, und zwar dahingehend, dass die Differenzwiederholungsserie musikalische Automatismen, musikalische Maschinerien erforscht hat, aber in einer freien Form der Simulation. Ich habe den Begriff Transkription sehr stark verwendet in der Differenzwiederholungsserie und habe maschinell generierte Klänge, maschinell generierte Strukturen übertragen, transkribiert, instrumentiert. Das waren Strukturen, die sowohl aus computergenerierten Strukturen stammten oder auch von DJs, von Turntablisten stammten oder aus Improvisationen stammten. In der Differenzwiederholungsserie hatte ich schon versucht, auch Loop-Generatoren, Maschinen in den musikalischen Ablauf zu integrieren. Die Strukturen selbst waren aber komponiert. Das heißt, ich war selbst der Generator der Loops, der Loop-Strukturen, aus denen sich die Stücke damals zusammengesetzt haben. Also wenn ich jetzt zitiere die beiden großen Orchesterstücke in Donaueschingen, das Differenzwiederholung 7 mit dem Loop-Generator und dann später das Differenzwiederholung 17 mit den Live-Solisten. In den Monadologien ist es jetzt anders. Hier wende ich Maschinen als Strukturgeneratoren an. Es gibt sozusagen eine erste Schrift. Es gibt einen ersten Text und es gibt als Ergebnis der Sprengung, der Explosion, der Zerstörung einen zweiten. Inspiriert wurde diese ganze Monadologie-Serie wesentlich von den kinematografischen Verfahren des Rafael Montanés Ortiz, der am Ende der 60er Jahre und dann bis in die 80er Jahre Filmzerstörungen ausgeführt hat und in den 80er Jahren bereits begann, mit einer Laserdisc vorhandene Materialien zu scratchen, zu zerstören und aus diesen Zerstörungen neues Material zu schaffen. Für mich auch ganz wichtig dieser Begriff der Explosion. Montanés Ortiz hat Objekte gesprengt und die Partikel, die aus diesen Sprengungen entstanden, definierten neue Objekte, die dann wieder zum Ausstellungsgegenstand wurden. Ich habe jetzt in der Differenzwiederholungsserie wenig auf historische Materialien zurückgegriffen, also vor allem auf die Transkription eigener Materialien oder, wie gesagt, von aktuell generierten Improvisationen. In der Monadologie habe ich begonnen, auch im großen Umfang historische Materialien zu verwenden. Diese Technik der Metafilmer auch wirklich auf musikalische Strukturen anzuwenden. Und ich realisierte eines Tages, dass ich eigentlich sozusagen nicht konsequent genug war, dass ich eigentlich nur wieder weiter komponiert habe und nicht eigentlich in die Archive gegangen bin, so wie die Turntablisten das tun und die Metafilmer das tun. Ich habe damals auch begonnen, zu dieser Zeit intensiv mit Metafilmern zusammenzuarbeiten, mit experimentellen kinematografischen Künstlern und habe dann eigentlich erst den Mut gehabt, wirklich Strauss, Mozart, Bruckner, Haydn als Ausgangsbasis zu verwenden. Da gibt es natürlich einen gewissen Respekt und es gibt natürlich auch diese Gefahr der Collage und dieses Zurückfallen sind ältere ästhetische Paradigmen. Und habe dann 2007 begonnen, diese Generatoren, diese Sprengmaschinen, Granulatoren, wie ich das nenne, auf Strauss anzuwenden, auf dann sehr bald auch auf Mozart und die Monadologie 10 war ja ein Versuch, ebenso wie die Monadologie 5 und Monadologie 9 war dann das Streichquartett, das in Donaueschingen auch zu hören war. Jetzt bin ich sozusagen in dieser Serie wieder bei den großen sinfonischen Formen angelangt, die auch ganz am Anfang standen. Also ich habe bei der Monadologie 2 den Richard Strauss gesprengt sozusagen und granuliert. Und im Rahmen dieser Forschung gab es einige ganz merkwürdige Entdeckungen. Nämlich, dass die Maschinen, die hier zur Anwendung kamen, die eigentlich ursprünglich dafür gedacht waren, organische Prozesse zu simulieren, in der Wissenschaft, also Prozesse der Wetterbildung, der Marktfluktuationen, von Herzrhythmusstörungen und so weiter zu simulieren, dass, wenn man die auf musikalische Strukturen anwendet, dass sich auf eine mir nicht erklärliche Weise wieder verständliche musikalische Strukturen ergeben. Das kann niemand erklären heute. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass, wenn man diese Strukturen mit inhärent musikalischem Material füttert, dass auch nichts anderes herauskommt. Dass die auch in der Explosion wiederum nur diesen von der Neurophysiologie noch nicht vollständig erforschten Vorgang des musikalischen Wahrnehmens widerspiegeln. Das waren die großen Überraschungen im Umgang mit diesen Materialien. Und da ist es bei der Monadologie, die jetzt in den Donaueschingen kommen wird, eben Bruckner, Bruckners erste Sinfonie, die ich als Ausgang genommen habe. Und da gibt es natürlich eine Vorgeschichte dazu. Ich habe bei meinem Lehrer Göster Neuwirth vor vielen Jahren einmal in Freiburg mit ihm über Bruckner gesprochen. Er hat meine Sichtweise auf Bruckner vollständig verändert. Für mich war Bruckner immer der postwagnerianische Romantiker, auch in gewisser Hinsicht ein Manierist, einer, der 8,5 Mal das Gleiche wiederholt hat und die gleichen Strukturen wiederholt hat, ein Konservativ-Radikaler, einer, der zwischen Formerfüllung und ebenso Explosion des Genres changiert und sich selbst auch nicht positionieren kann. Und Göster Neuwirth hat eben mich einerseits auf den Zählwahn Bruckners hingewiesen, auf die Tatsache, dass dieser Bruckner auch ein Homo Computans, also ein zählender Komponist war, dass Zahlen und Zahlenproportionen, das Abzählen von Strukturen eine ganz, ganz große Rolle in Bruckners Werk spielt. In der Hinsicht ist er auch stark Barockkomponist. Also ist er natürlich wiederum dem Barock und Leibniz und diesem ganzen Gedankenprozess, ganzen Gedankenkomplex natürlich sehr verwandt. Dann habe ich begonnen zu analysieren. Und bei Bruckner ist es ja immer das Problem der Fassungen. Wenn er jetzt dort zwei Takte dazuhängt oder streicht, wie stimmt es dann mit den ganzen Zählweisen? Vor allem in den Sinfonien, von denen es eine Fassung gibt, lässt sich das dann natürlich sehr schön nachvollziehen. Und da gibt es tatsächlich wirklich offensichtliche Strukturüberlegungen, mathematische Strukturüberlegungen. Die Wahl der ersten Sinfonie war für mich natürlich auch ganz entscheidend, weil hier Bruckner auch am mutigsten ist, meiner Meinung nach. Er ist noch am frischesten, am mutigsten, vor allem in der Linzer Fassung, nicht in der revidierten Wiener Fassung. Das war natürlich für mich als Linzer auch ein Incentiv, dass ich gesagt habe, okay, das nehme ich als Beginn meiner Bruckner-Auseinandersetzung. Und so kommt es jetzt, dass dieses Stück in einer extremen Ausweitung der Klangwelt, der Installation und auch der Harmonik aus der Zerstörung dieser originären Bruckner-Partitur entstanden ist und in einer doppelchörigen Form der Mikrotonalität die romantische Chromatik zu einer Metachromatik noch verdichtet, die in spektrales Denken hineinleuchtet und in Obertonharmonik hineinleuchtet, aber auch in extreme Auffassungen von Dissonanz im mikrotonalen Bereich. Wobei es mir jetzt geglückt ist, das war eigentlich kurz vor der Monadologie 13, dass ich diese Massenstruktur in dieser Form organisieren konnte, weil das ja harmonisch dann extrem komplex wird, also wirklich so 50-stimmige Klänge, mikrotonale Klänge über große Strukturen geführt werden. Das war in vieler Hinsicht ein Durchbruch. Monadologie 12 kann diese Strukturen noch nicht verwenden und erst bei der 13er setze ich dort diese doppelchörige Mikrotonalität dann ein. Diese frontale Massigkeit der Repräsentation eines Orchesters versuche ich in gewisser Hinsicht durch die Inszenierung eines virtuellen Kopfhörers zu brechen, dass ich zwei Orchester einander gegenüberstelle. Also der Zuhörer oder die Zuhörerin befindet sich mitten am Fußballfeld zwischen den Mannschaften sozusagen. Das ist natürlich eine Frage der Orientierung. Der Klang wird zwischen den Orchestern geschehen. Also die Aktualisierung des Klangs ist in einem Zwischenbereich, findet eigentlich in einem Zwischenbereich statt. Das gilt auch für die Harmonik, weil eigentlich die Differenz der Töne eigentlich die Harmonik konstituiert, die mich interessiert. Aber im Grunde genommen ist das Streichquartett natürlich, dass nach in der Introspektion und der Orchesterklang ein eitles sich nach außen tragen. Ich finde natürlich, das ist bei Bruckner viel komplizierter. Das ist viel, viel komplizierter, weil durch den ganzen Aspekt des theologischen Moments sind das natürlich Natur und Gottesvision, die Mächtigkeit der Natur, die hier irgendwie repräsentativ gezeichnet wird. Aber es ist eine Mächtigkeit, es ist ein, wie sagen, es hat eine gewisse Gewalttätigkeit in sich. Und das ist natürlich, da ist die Kammermusik das diametrale Gegenteil davon. Wie gesagt, Material ist zunächst einmal die Bruckner-Partitur. Und da steht am Anfang die Analyse. Also das ist eine Papieranalyse, das ist eigentlich eine sehr brave musikwissenschaftliche Analyse, die dort zuerst einmal das Material erforscht und das Stück erforscht. Was passiert in dem Stück und dass ich sozusagen das Gefühl für das Ausgangsmaterial bekomme, dann stellt sich auch so eine gewisse Leichtigkeit dann ein in der Wahl dessen, was ich tue. Und dann gibt es die Zeit des Experimentierens. Da gibt es dann viele, viele Versuche, immer wieder hören, versuchen, hören und versuchen, hören. Und dann engt sich das immer radikaler ein und dann wird es immer genauer und dann weiß ich dann zum Schluss ganz genau, wo das Ganze hin muss. Das ist so eine Präzision des Impräzisen irgendwo, dass man das Gefühl einer Akkuratesse entwickelt, die genauer ist als jedes Lineal und jeder Computeralgorithmus. Und ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber die Auswahl ist dann sehr bestimmt, unverwechselbar und bestimmt.
Denn letztendlich könnte ja der Prozess unendlich weitergehen. Er könnte auch irgendwo beginnen.
Ja, genau. Nur, es gibt einfach dann in der musikalischen Wahrnehmung den Begriff des Durchhängers. Es gibt den Begriff des Redundanten, Trivialen. Das ist alles in unsere geschichtliche Wahrnehmung eingebrannt und das wird niemand überwinden, wenn das Stück zum Hängen anfängt und das Stück die Spannung verliert. Und das empfinden 1000 Leute im Saal gleich. Das merken, aha, wir wissen auch noch nicht, warum das so ist, aber es ist eine Erfahrung, die ich immer wieder mache. Und man sagt, okay, das war ein großartiger Anfang und dann gibt es diesen Einbruch, dann fängt das Ganze zum Durchhängen an. Diese Dinge versucht man natürlich im Vorfeld auszuschalten. Für mich ist es die Tragfähigkeit der Struktur, dass ich die von meiner musikalischen Erfahrung mit meinem musikalischen Filter erprobe und austeste und sage, okay, bis hierher ist das eine fantastisch interessante Entwicklung, aber nicht weiter. Hier kommt der Schnitt. Das heißt, das Resultat meiner Granulate, dieser Explosionssplitter, wird wieder quasi filmisch geschnitten. Ich nehme das wieder so wie filmische Schnipsel oder filmische Auger Truvé Ausgangsmaterialien und schneide das und begrenze das und messe dem dann eine Dauer zu. Wobei ich da in gewisser Hinsicht auch in Ketten tanze, nämlich ich versuche ja, die Bruckner-Struktur wieder nachzuzeichnen. Das ist natürlich ein Kunststück, wo es keinen logischen Kontext gibt. Ich habe versucht, so wie wenn man auf dem Grundriss eines abgebrannten Gebäudes, wo man die Grundmauer nicht mehr genau sieht, sowas Ähnliches aufzubauen. Also noch diese viersätzige Struktur oder die Kopfmotive, das schimmert so noch ein bisschen durch, ist aber mehr oder weniger ein Kunststück, das aus einem völlig anderen Material- und Materialkontext herauskommt. Dieser Fokus interessiert mich. Mich interessiert Aufmerksamkeit, muss ich sagen. Mich interessiert eine Hörwahrnehmung, die zwischen Intellektualität und starker Emotionalität oszilliert oder beide sogar vielleicht stellenweise verbinden kann. Mich interessiert nicht das Hören der Indifferenz. Also das gelangweilte, duldende Hören, das interessiert mich nicht. Also für mich geht es da wirklich sehr, sehr stark um Berührung, um Transfer und gleichzeitig diese intellektuelle Brechung, die ja de facto auch stattfindet, weil wer ist der Komponist von Monadologie 13? Es ist schon ein Nachdenken über das Komponieren und es ist natürlich für mich, und das sage ich nicht sehr oft, es ist natürlich auch eine Auseinandersetzung mit der neuen Musik, das Sie in dem Stück hören, weil ich sage öfters, alle wiederholen, die einen merken es und die anderen nicht. Für mich geht es auch darum, das zu thematisieren, das in den Raum zu stellen, sozusagen, wer sind wir Komponisten, wer ist der Autor? Das war für mich auch das Spannende bei diesen Metafilmprojekten, Martin Arnold oder Ortiz oder Pfaffenbichler oder wie sie alle heißen, die filmen ja nicht mehr. Die generieren ja kein eigenes Material mehr. Das ist ein Zurücktreten vor dem Material. Sagt, okay, meine Aufgabe ist ja nur mehr sozusagen zu ordnen oder wie ein Gärtner zurückzutreten und das Wachstum zu beobachten. Und dieses Spiel mit der Autorenschaft von einem Geniekult quasi des 19. Jahrhunderts, der in Bruckner noch einmal gebrochen ist, eigentlich zu einer Inszenierung, die aus einer Sprengung dieses Subjekts hervorgeht, aus einer Zersplitterung dieses Subjekts hervorgeht. Und das Interessante an Bruckners Persönlichkeit ist ja für mich seine Unsicherheit. Dass er dann von den Nazis approbiert worden ist und benutzt worden ist, das ist ein tiefes Missverständnis der Brucknerschen Persönlichkeit. Das war kein heldischer Mensch. Das war ein unglaublich unsicherer, selbstzweifelnder und verzweifelter, depressiver Mensch.
Was mir so auffällt bei der Analyse unterschiedlichster Herangehensweisen und Ausformungsweisen, unterschiedlichster ästhetischer Haltungen von Autoren, die in Großformen denken und arbeiten, dass das Prinzip der Konzentration ein äußerst wichtiges ist, sowohl beim Arbeiten, selbstverständlich dann auch beim Hören, dass die meisten, so unterschiedlich sie auch agieren, aus den kleinsten Keimzellen heraus ein großes, komplexes Phänomen entwickeln, als wäre es letztendlich nunmehr die Einlösung des seriellen Prinzips, das ja, wenn man das auf die abstrakte Ebene herunterrechnet, das Zusammenfallen des kleinsten Elements, des Materials, des Atom eines Materials hin zur großen Form ist. Beides fällt ineinander. Eigentlich die musikalische Großform des 21. Jahrhunderts ist die Vollendung des seriellen Denkens. So sehe ich es.
Das trifft sich auf sehr genaue Weise mit den Ausgangsüberlegungen, die zur Monadologie 13 geführt haben und die eigentlich auf ein neues Forschungsprinzip rekurrieren, das Komplexität neu begreift. Komplexität der 50er Jahre und 60er Jahre kommt wesentlich aus dem seriellen Denken und das serielle Denken ist in kompositorischer Weise, bis auf wenige Ausnahmen, ein Denken in Schichten. Kontrapunktisches Denken und Schichtdenken. Das heißt, die Kompliziertheit und Komplexität einer musikalischen Struktur entsteht durch Schichtung. Die Zellen in der Serie formalisiert bleiben selbst identisch, das Resultat nähert sich dem Rauschen an, in letzter Konsequenz, dem zufälligen, dem Rauschen. Das waren die Konsequenzen, die Cage aus den Stücken der Serialität letztendlich gezogen hat. Diese neue Forschung untersucht den Zusammenhang zwischen höchster Komplexität, Zufälligkeit, quasi Zufälligkeit und kleinsten, einfachsten Strukturen, kleinsten, einfachen Zellen. Das heißt, dass durch Rückkopplung, durch Iteration, aus winzigen Stammzellen die kompliziertesten Baumstrukturen erwachsen können. Da gibt es jetzt eine neue Forschung dahingehend, das ist diese Erforschung dynamischer Systeme, selbstorganisatorischer Strukturen. Vor allem Stephen Wolframs Werk war da für mich A New Kind of Science, war da sehr, sehr ausschlaggebend bei der Entwicklung eben dieser zitierten Generatoren und Granulatoren, die von genau diesem Prinzip ausgehen. Eine winzige Zelle explodiert. Und das habe ich wirklich beim Bruckner zur Anwendung gebracht. Was natürlich jetzt im Gegenschlag heißen muss, das ist ja ein Denken, das zwischen 1750 und 1830 eine ganz große Rolle spielt, nämlich mit dem Begriff des romantischen Entwicklungsdenkens, mit dem Begriff des Organischen von Herder und dann von Hegel. Das ist ja ganz eine alte Sache und vielmehr auch noch barock. Weil wenn Sie heute den Fugenbegriff jetzt als Zellenstruktur sehen, so geht es ja hier auch um die Identität einer Zelle, die sich quasi vor seriellen Verfahren entfaltet. Die seriellen Verfahren sind ja letztendlich auch nur Übernahmen von barocken Strukturen. Diese Mechanik, die in der barocken Struktur quasi inhärent ist. Also das gibt es jetzt wieder ganz, ganz stark. Es ist ein faszinierendes Spiel zwischen Einfachheit und unbegreifbaren Komplexen. Das scheint uns irgendwie zu treffen. Und das scheint uns irgendwie zu faszinieren. Das trifft sich natürlich auch bei Bruckner wieder, weil da gibt es auch ganz stark diesen Begriff des Organischen und auch der Entwicklung im Kontext der Sonatenhauptsatzform. Und das spielt ja alles irgendwo noch mit. Und der Barockbezug bei Bruckner natürlich, den ich schon vorher zitiert habe, das ist alles diese quasi ironische Referenz auf ein sehr, sehr modernes Denken. Bei der Monadologie 13 ist es für mich in vieler Weise ein Sprechen mit einem Text des 19. Jahrhunderts über die Wissenschaft des 21. Jahrhunderts. Also ein gebrochenes Statement eigentlich über diese dynamischen Systeme. Und die dynamischen Systeme sind natürlich orchestral, diese sind ganz große Formen, die da explodieren und die da vor uns entstehen, die sich immer selbst ähnlich bleiben, wo die kleinste Zelle eigentlich immer das Ganze spiegelt und umgekehrt. Das hat natürlich für mich eine unglaublich faszinierende Kraft entwickelt und das trifft es natürlich ganz genau. Das trifft es ganz genau, was in dem Stück passiert.
Jetzt mal noch zum Material der beiden Orchestergruppen. Wie sind die strukturiert? Gibt es da mikrotonale Unterschiede oder wie sieht das aus?
Ich habe in der Monadologie 19, wie gesagt, eine neue Form von Harmonik erfunden. Und zwar, es ist eine interpolative, doppelchörige Harmonik. Die Struktur der beiden Orchester ist eine Struktur. Es gibt nur ein Orchester. Und dieses Orchester ist extrapoliert in die Viertelton tieferen Strukturelemente und in die normal temperierten Strukturelemente. Und aus der Addition beider entsteht eigentlich der Orchesterklang. Das ist eine additive Struktur, die hier, additive Synthese, wenn man so will, die hier gebaut ist. Es ist das gleiche Stück. Durch die ganze Stunde spielen beide Orchester das identische Ganze in zwei Hälften.